Und der Schlaf hat halt einen ganz entscheidenden Unterschied zur Ernährung und Bewegung. Du kannst sie mit deinem Willen nicht erzwingen. Also es gibt Studien, die eindeutig zeigen, ab 7 Jahre Nachtarbeit nimmt dein Erkrankungsrisiko statistisch immer weiter zu. Und deswegen ist es wichtig, Schichtarbeiter einfach regelmäßiger gesundheitlich zu checken, ein bisschen besser auf die aufzupassen, damit sie nicht krank werden. Jetzt wird das Schlafzimmer eben auch, wie die Küche und das Bad, irgendwann entdeckt. Und dann kannst du dir demnächst, wie im Porsche-Konfigurator oder im Skoda, kannst du dir dein Schlafzimmer bauen. Und es ist auch gut so.
Dieses Interview mit Dr. Michael Feld, das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn ich bin heute seit 2.30 Uhr wach. Und es ist nicht so, dass ich Nachtschicht hätte. Nein, es war einfach wieder eine dieser Nächte, die keiner haben möchte, mit unglaublich vielen Gedanken im Kopf. Und dann hat es mir schlichtweg einfach den weiteren Schlaf geraubt. Wir sprechen heute über das Thema Schlaf. Ich möchte gerne Dr. Michael Feld in aller Kürze einmal vorstellen. Er ist Facharzt für Allgemein- und Schlafmedizin mit seiner eigenen Praxis in Frechen bei Köln. Er hat sich auf die ganzheitliche Erkennung und Behandlung von allgemeinen medizinischen Krankheitsbildern sowie auf Schlaf-, Stress- und Burnout-Störungen spezialisiert. Er ist Schriftleiter des ärztlichen Forschungsmagazins Schlafmedizin, Autor mehrerer Sachbücher sowie ein gefragter Experte in Fernsehsendungen und Printmedien. Außerdem berät er Unternehmen und hält bundesweit Vorträge. Entdeckt hatte ich ihn beim Jenke-Experiment auf Pro7 zum Thema Langlebigkeit, als er dort dem völlig verblüfften Jenke erklärte, was der Grund seiner Schlafstörungen war. Heute schauen wir tief in das Thema Schlaf. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Michael.
Hallo Patrick.
Deine Diagnose beim Jenke-Experiment, das brachte mich auf die Idee, mit dir genau dieses Interview zu machen. Und innerhalb von kurzer Zeit liefen wir uns dann bei gleich 2 Longevity-Kongressen über den Weg in Köln und in Berlin. Ja, bist du heute ausgeschlafen?
Ja, tatsächlich. Aber das ist mal so. Aber heute bin ich recht gut ausgeschlafen.
Ja, auf der anderen Seite, ich habe es gerade schon angekündigt, ich bin gestern um 22:30 ins Bett und bin seit um 2:30 wieder wach. Das ist eine der ganz schrecklichen Nächte, wenn man viel im Kopf hat. Und das wäre vielleicht nachher auch schon direkt eine Frage, was tut man denn, wenn man eben nachts aufwacht und einfach nicht mehr einschlafen kann? Oder nee, nehmen wir die Frage direkt nach vorne, weil ich glaube, das betrifft sehr viele Menschen. Liegen bleiben, rumwälzen, aufstehen, was tun? Nochmal hinlegen, mir ist es heute nicht gelungen.
Also man kann jetzt das aus zwei, ich würde das auf zwei Linien mal beantworten. Erstens, warum wirst du wach? Weil fast immer denkt man, ja, ich habe so viel im Kopf und bin deswegen wach. Es gibt aber ganz oft auch den umgekehrten Fall, dass man aus einem anderen Grund wach wird. Also du bist jetzt sehr jung, du bist ein Sportler, für dich wird das noch nicht zutreffen, aber die Klientel, die wir zum Beispiel in der Praxis haben, also bei Männern ab Mitte 40, bei den Mädchen auch, kommt es nachts häufig zu, also da stört den Körper was. Es ist so, in dem Moment, wo du wach bist, macht dein Kopf, kann nichts anderes als rattern. Das macht er jetzt auch. Aber jetzt sind wir abgelenkt, weil wir uns unterhalten. Das heißt, in unserem Hinterkopf rattert unser Gehirn genauso weiter, aber nachts, wenn du dann wach liegst, spürst du es halt mehr. In den meisten Fällen gibt es einen anderen Grund, warum man wach wird. Und dann grübelt man. Manchmal werden die Leute auch wach, weil sie so viel Grübelkram haben. Das wäre halt noch zu klären. So, das ist das eine. Und die andere Frage ist natürlich die ganz spannende, was mache ich dann jetzt? Wir empfehlen Folgendes. Wenn du innerhalb der nächsten 15 Minuten nicht wieder einschlafen kannst, geh raus, steh auf, geh in einen anderen Raum, mach halt irgendwas, bis der nächste tote Punkt kommt, was Entspannendes, Licht dimmen, ein bisschen lesen, ein bisschen meditieren, keine Ahnung. Warte auf den nächsten toten Punkt, dann gehst du wieder ins Bett. Wenn du länger als eine Viertelstunde in diesem Bett rumliegst und dich zwingst und oh, ich muss, dann wird das Bett zum Hort des, na so. Nicht schlafen ist Kacke.
Ja, das stimmt, ja. Ich denke mal, du möchtest auch darauf hinaus, dass eben viele Menschen zum Beispiel auch wachgerissen werden durch einen Atemaussetzer, die Schlafapnoe. Das war letztendlich auch im Jenke-Experiment sehr spannend.
Also der hatte ja, ne, ich meine, das haben ja Millionen gesehen, der hatte einfach eine schwere Schlafapnoe. Und du musst noch nicht
Man wusste es nicht.
haben. Schnarchen reicht. Oder wir haben ganz viele Frauen, die jahrelang mit hauptsächlich Durchschlafstörung, Tagesmüdigkeit rumlaufen. Mhm. Und wenn wir die messen, wir machen so Schlafanalysen, mobile Polysomnographien, wo auch Hirnströme, da siehst du ganz oft, dass auch Frauen, ohne dass sie nachts Krach machen, einfach eine etwas flachere Atmung kriegen. Der Rachen ist eine Kompromisslösung vom lieben Gott. Vor 400.000 Jahren hat er uns gefragt, willst du sprechen lernen, Mensch? Wir, boah, geil, sprechen ist cool. Und dadurch konnte der das nur durch Muskelspannung offenhalten. Ab einem gewissen Lebensalter wird es nachts eng. Selbst ohne Apnoe macht es schon Ärger. Ganz viele werden wach, weil die Atmung flacher wird und der Körper dir kleine Alarmstöße gibt und sagt, Mensch, Patrick, komm, bevor du eine Apnoe kriegst, schieße ich dich wach. So. Ne? Darauf will ich hinaus. Das ist viel häufiger, als man das so denkt. Also dieses nervliche Schlafgestörte gibt es auch, ist auch viel, wird auch mehr, ist aber vielleicht nur die Hälfte der Miete.
Und die Frage ist eben dann, wie man sowas rausbekommt. Ich hatte zum Beispiel eben dann so ein Konstrukt auf dem Kopf. Ich habe ja genau diese Apparatur mir umgeschnallt und es wurde jetzt auch gerade am vergangenen Montag ausgewertet. Ich habe das Glück, dass ich keine Schlafapnoe habe, aber tatsächlich wurde eben auch bei mir dann die Sauerstoffsättigung ist dann runtergegangen. Also auch mich hat es letztendlich da erwischt und das wusste ich nicht. Und ich bin, würde ich sagen, ziemlich gut trainiert. Da gibt es wahrscheinlich andere.
Wie alt bist du?
Ich bin 51.
Ja gut, du bist jetzt schon über, guck mal, der liebe Gott hatte uns eigentlich bis maximal 35 geplant, ja? Hast du deine Kinder gekriegt, dann bist du Zahninfektion, Tiger, warst du tot. So, bis 35 ist es auch nachts noch elastisch. Wir wissen, dass selbst 18-jährige junge Sportler, in dem Moment, wo sie einschlafen, nur durch das Einschlafen an sich, nimmt der Atemwegswiderstand im Rachen schon um 300% zu. Das heißt, du musst ja noch nicht mal dick krank sein, das wird einfach irgendwann eng. Und dann macht der Körper halt Rabatz. So, das ist ganz, ganz häufig. Also, das wär, wenn wir eine Take-Home-Message aus diesem Dings für die Leute mitnehmen, dann, dass es wichtig ist, auch darauf zu achten, vielleicht der Partner oder machst es doch mit dem Wearable, das Sauerstoffsättigung. Wenn das ist, kann man das leicht behandeln, dann brauchst du dich um nervliche Schlafstörungen gar nicht mehr kümmern.
Also wichtig ist, dass wir das selbst nicht feststellen, wenn wir eben da diese Atemaussetzer haben. Wir denken dann, weiß ja, nicht. Wir sind jetzt wach geworden, gehen da vielleicht noch Pipi machen und denken, es ist normal.
Genau, die Wearables sind nicht gut im Erkennen von Schlafstadien, Schlaftiefe, das können die noch nicht. Aber die Apple Watch oder andere können diese Apnoen erkennen oder laute Schnarchen. Es reicht ja, wenn der Nachbar oder der Kegelbruder oder irgendwer mal sagt, immer Patrick, so, und dann lässt es halt mal checken.
Ne? So. Okay, also dann.
Dass man wenigstens dran denkt, dass es daran liegen könnte.
Das und ist dann kann man es ja auch gezielt untersuchen lassen. Ja?
Und dann machen wir dir irgendwie so eine Schnarcherschiene oder kriegst eine Maske oder wir machen irgendwas, aber dann ist da. Ich sage immer, die Atmung ist der halbe Schlaf. Und wenn das nachts gestört ist, dann ist das, als wäre der Keller des Schlafhauses am Wackeln. Und wenn das Haus im Keller schon wackelt, dann musst du im Erdgeschoss erst, brauchst du gar nicht anfangen. Wir haben natürlich auch viele, die auch nervlich. Dann kann man Melatonin geben oder was anderes. Oder wir machen mit denen Gespräche. Aber das ist sozusagen der erste Stock und das Erdgeschoss vom Schlafhaus, während die Atmung aufgrund dieser evolutionären Kompromisslösung Rachen das Fundament ist.
Und wenn man jetzt eben gerade solche psychische Belastung hat, ich finde, es hilft eben dann, wenn man sowieso nicht weiter schlafen kann, aufzustehen und sich die Dinge dann aufzuschreiben, dass sie einfach mal
super
weg
Idee.
Sind aus dem Kopf.
Ganz wichtig, warum? Rotierende Gedanken, kreisende Grübelgedanken sind wie ein Kurzschluss, wie ein Stromkreis. In dem Moment, wo du das aufschreibst und am besten wirklich mit einem echten Stift auf echtes Papier, so wie früher, ist das wie ein Blitzableiter. Als würdest du den Strom über den Arm auf das und es kriegt Struktur. Der Gedanke kriegt Struktur. Mhm. Ist das, als würdest du das ableiten, ein Stück weit. Ja? Mhm. Du kannst es natürlich auch tippen, aber dann hast du wieder Licht aus dem Bildschirm, dann ist es wieder digital. Leg dir da was hin, schreib es auf und damit hast du schon mal was Gutes getan.
Und gibt es gerade gegen diese Schlafapnoe, gegen diese Aussätze auch eine Schlafposition, die besser oder schlechter ist? Also Bauch, Seiten, Rückenschläfer?
Also die... Beim Schnarchen und der Schlafapnoe ist die Rückenlage, wo das am meisten auftritt, einfach aufgrund der Schwerkraft. Da ist es dann besser, du liegst links und rechts. Jetzt gibt es ja auch viele Produkte, Rückenlageverhinderungswesten. Wir haben früher den Leuten gesagt, nee, den Tennisball rein. Das ist in manchen Fällen wirklich super. Es ist aber für einige Leute auf Dauer, die tun das dann auch wieder weg, weil du halt nicht länger als 3 Monate mit so einer Weste schläfst. Und da sind dann richtige medizinische Lösung meistens dann besser. Aber die Rückenlage ist da. Aber was du zum Beispiel vergessen kannst, es gibt ja viele Firmen, die behaupten, ich habe ein Seitenschläferkissen. Die meisten von uns drehen sich nachts mehrfach. Und das hat der liebe Gott, der hat sich was dabei gedacht, dass der uns dreht. Erstens legst du dich nicht wund. Zweitens schaltet der Körper, in dem Moment, wo du nur links liegst, schaltet der die Durchblutung der unten liegenden Organe runter. Er schaltet die nicht ab, aber deine linke Niere, wenn du links liegst, wird in dem Moment, wo du links liegst, etwas schlechter durchblutet, weil der Körper mehr Kraft aufwenden muss, um das da reinzukriegen. Da der aber weiß, in einer halben Stunde liegt der Hals mal halt wieder rechts, passt das so schön. Wenn du jetzt aber die ganze Nacht immer nur rechts liegst, dann stimmt das nicht gut. Ja? Deswegen lieber dafür sorgen, dass das hier offen bleibt. Und dann kannst du links, rechts, Rücken dich schön drehen nachts. So wie der liebe Gott das vorgesehen hat.
Die Atemaussetzer, die einem wirklich den gesunden Schlaf rauben können, du hast gerade eben schon mal erwähnt, da gibt es eben die Möglichkeit einer Schiene, die man sich anfertigen lassen kann. Dazu muss man aber erstmal wissen, dass man das hat. Da gibt es ja Schlaflabore. Letztendlich bietest du das eben auch in Frechen bei Köln an, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Leute können also zu dir kommen, dann haben sie direkt den Experten an der Hand. Ich werde natürlich auch dann deinen Kontakt verlinken, wenn ich das darf.
Auf jeden Fall, ja, bitte gerne. Also wir haben von Anfang an alles mobil gemacht. Wir haben die Leute nicht in ein Krankenhausbett gelegt, sondern
ja, furchtbar.
Uns verkabelt kannst. Und wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, bundesweit Geräte zu verschicken. Also wir können sogar,
ich hatte es ja auch,
wenn einer jetzt in Göttingen oder hast du nicht gesehen, ne? Dann machen wir mit denen ein Video-Erstgespräch, dann kriegst du ein Gerät zugeschickt, legst du selber an, schickst zurück, wir laden die Daten in eine Cloud, wir machen mit denen eine Nachbesprechung, wir können dir einen VIP-Service nach Hause schicken, geht heute alles.
Ja, super, also das werde ich verlinken in die Podcast-Shownotes und natürlich in Beschreibung von diesem Video. Es ist immer so, wenn mich jemand fragt, was ist der wichtigste Gesundheitstipp? Früher war das anders bei mir, da kam ich dann mit Ernährung und Sport, aber mittlerweile ist es, nein. Guck erstmal, dass du den Schlaf richtig hinbekommst. Der ist entscheidend.
Vielleicht, weil du selber jetzt mehr betroffen. Wenn du mit Leuten draußen auf der Straße sprichst, die gut schlafen können, für die ist das Thema völlig uninteressant, weil die ja gut schlafen.
Ja.
Das fängt erst an, interessant zu werden, entweder zum Beispiel im Leistungssport oder wenn du merkst, hier stimmt was nicht. Dann kommt das auf den Radar. Es ist natürlich jetzt insgesamt auch viel mehr in den Köpfen und du siehst ja Longevity, boostert das Thema auch nochmal, weil der Schlaf halt rein biologisch nun mal die nachhaltigste Longevity-Phase ist, weil der liebe Gott gesagt hat, Mensch, du bist ein Tagesjäger, nachts siehst du nichts, dann kannst du ja am besten regenerieren, rejuvenieren, wenn es Nacht ist. Bei der Katze und der Eule ist das anders, das sind Nachtjäger. Ja? Mhm. Und diese vielen Stunden, die der Körper und die Seele dann Zeit hat, die nutzt er natürlich, sodass, wenn es jetzt wirklich um Longevity geht, muss man den Schlaf mit auf dem Radar haben. Ernährung, Bewegung, alles wichtig. Aber wenn du zum Beispiel auch was nimmst, dann kannst du es auch manchmal besser abends. Also Melatonin ist zum Beispiel ja nicht nur ein schlaffördernder Stoff, das ist ein super Anti-Aging-Longevity-Substanz. Es ist ein hochpotenter Antioxidant, es ist ein Chronobiotikum. Ja, es ist ein spannender Stoff.
Nehme ich auch sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Verlinke ich auch mal ein Produkt, was ich selber nehme. Hilft mir auch. Ich merke das jedes Mal. Und was ich auch spannend finde, das, was den Blick auf den Schlaf auch fördert, das merke ich an mir, das merke ich an meiner Frau, das sind eben solche Tracker. Das ist dieser berühmte Oura Ring, komischer Name, wie ich finde. Es gibt auch dieses Whoop-Armband, das trage ich nachts normalerweise auch, weil ich eben sehr gerne vergleiche. Und die sind auch ziemlich auseinander, was ich sehr spannend finde. Und da sieht man, es ist nicht wirklich belastbar. Aber man hat trotzdem einen anderen Fokus auf den Schlaf. Weil es ist ja individuell auf mich, also ob es so richtig anzeigt, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen dran. Aber auf mich bezogen hat es eben dann immer dieses Mal besser, mal schlechter. Und das deckt sich auch mit meiner eigenen Erfahrung. Und das motiviert eben, dass man zum Beispiel kein Alkohol trinkt. Weil der knüppelt den Schlaf einfach mal brutal kaputt. Ich trinke nicht, meine Frau trinkt mal ein Gläschen Wein und sie merkt das jedes Mal. Und das ist die Motivation von solchen Trackern. Deshalb, nein, die sind nicht belastbar, was den Schlaf, REM- und Tiefschlafphase und Leichtschlaf angeht, wie auch. Sauerstoffsättigung nehme ich denen noch ganz gut ab. Dann Ruhepuls auch, HRV durchaus auch. Aber die anderen Sachen sind nur Orientierungswerte, um sich eben dann vielleicht individuell zu verbessern. Siehst du das auch so?
Ist es ja wie mit allem, was du misst, Biosignaldaten, ist es so ein schmaler Grad. Bis zu einem gewissen Grad ist es eher positiv, weil man nimmt es mal auf den Radar, man hat eine Rückmeldung, man baut. Es gibt natürlich auch Leute, für die ist das kontraproduktiv, weil die sich dann nur noch mit ihrem Schlaf.
Ja, das stimmt.
Das muss man halt so ein bisschen abwägen.
Ja, das ist richtig, da gebe ich dir recht, weil gerade die unter Schlaf leiden und das dann jeden Morgen bestätigt bekommen, dass er einfach scheiße war, dann ist das noch mehr Stress.
Genau, und es wird dann zum Problem angenommen. Du hast noch nicht drauf geguckt, fühlst dich aber gut und denkst, dann sagt der dir Sleep Score 40%, du weißt noch nicht mal, wie sich dieser Score zusammensetzt. Das ist dann doof. Und es gibt es aber auch umgekehrt, fühlst du total scheiße und deine Uhr sagt aber, und da diese subjektive Empfindung am Morgen, die ist fast immer anders, weil der so multifaktoriell ist. Wir haben auch mit unseren Profimessgeräten manchmal hier Nächte, wo wir sagen würden, Patrick, du hast super Tiefschlaf, und du sagst, ja, kann ja nicht sein, ich fühle mich total kacke. Das gibt's manchmal, ja. Und deswegen muss man das mit den Trackern, die sind sinnvoll, nur nicht für Leute, die dann, und der Schlaf hat halt einen ganz entscheidenden Unterschied zu Ernährung und Bewegung. Du kannst sie mit deinem Willen nicht erzwingen. Du und ich, also du machst es ja eh schon, ich könnte mich erzwingen, heute mich ein bisschen mehr zu bewegen, ein bisschen weniger zu essen und heute nichts zu trinken. Wird mir schwerfallen. Ich könnte es aber, weil das willensbasiert ist. Ja? Aber der Schlaf ist ganz anders. Der wehrt sich, wenn du willst. Deswegen ist der so ein bisschen tricky. Dem muss man eigentlich ein schönes Bett bauen, damit er dann freiwillig schön kommt. Das unterscheidet ihn.
Schönes Stichwort. Ein schönes Bett bauen. Gibt es aus deiner Erfahrung heraus irgendwie bestimmte Matratzen, die man empfehlen kann oder auch Kopfkissen oder irgendwas anderes? Schwere Decken, leichte Decken, dicke Decken, dünne Decken? Vielleicht gibt es irgendwie eine Tendenz. Wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber vielleicht gibt es eine Tendenz.
Das war ja jahrzehntelang orthopädisch dominiert, das Thema. Ja, es gab zwei riesen voneinander unabhängige Welten, die Schlafmedizinwelt und die Schlafproduktewelt, und das war Betten und Matratzen, Orthopäde. So, jetzt ist der Consumermarkt mit Matratzen, jetzt kommt auch das Thema Temperaturregulation, das ist alles wichtig. Das Problem ist, es ist wirklich individuell. Es hört sich immer so ein bisschen doof an, normalerweise müsste ich eine eigene Produktlinie haben. Aber ich sage dir eins, es ist nach wie vor schwierig, dir zu sagen, für dich ist dieses Kissen, diese Matratze, weil das eben so individuell ist. Ab dem Tag, wo du orthopädische Probleme hast, ist eine orthopädische Fachberatung total wichtig. Aber es gibt eben auch Leute, da ist der Schlaf, da hat der nicht so viel damit zu tun, in was für einem Bett, auf was für einer Matratze. Je jünger du bist, du weißt doch, früher Jugendherberge, Ikea, alles scheißegal. Je älter du wirst, desto anspruchsvoller wird ja auch dein Körper. Ne? Mhm. So, und das, aber das, da kommt natürlich was auf uns zu. Du siehst ja jetzt, es gibt ja jetzt die ersten hier, Aid Sleep oder wie es alles heißt, mit Temperatursteuerung, mit Vibration, mit hast du nicht gesehen. Jetzt wird das Schlafzimmer eben auch, wie die Küche und das Bad, irgendwann entdeckt. Und dann kannst du dir demnächst, wie im Porsche-Konfigurator oder im Skoda, kannst du dir dein Schlafzimmer bauen. Und das ist auch gut so.
Also sowas wie zum Beispiel Temperaturregulierung über die Nacht, davon hältst du auch etwas?
Ja, theoretisch ja, oder sagen wir mal überhaupt ja. Es ist nur relativ schwierig, das in ein Produkt vernünftig zu bauen. Die Körperkerntemperatur, das heißt die Temperatur in unserem Körper innen, also die hat tagsüber 37,5 Grad. So, jetzt geht die immer bei uns allen abends bis zur Nachtmitte ein halbes bis anderthalb Grad runter. Bei dir vielleicht ein halbes, bei mir anderthalb. Und diese Abfall der Körperkerntemperatur ist eine Art Spiegelbild, wie auf der Erde. Tagsüber scheint die Sonne, selbst im Winter ist es tagsüber meist wärmer. Dann dreht sich die Erde von der Sonne weg, es wird kühler. Das haben alle unsere Körperzellen aus der Evolution bei der Erde abgeguckt, weil der Rhythmus so alt ist. So, und jetzt ist es so, wenn es jetzt nachts zu warm ist in deinem Schlafzimmer, und das kennst du ja von heißen Sommernächten, dann kann der Körper die Wärme nicht mehr an die Luft abgeben und der Körperkern nicht runterkühlen. Schläfst du nicht. Das heißt, das Bett oder das Schlafzimmer sollte dir ermöglichen, dass die Körperwärme an die Luft abgegeben werden kann. Und wenn das jetzt aber auch 30 Grad hat, geht es nicht. Das heißt, das Schlafzimmer sollte deshalb immer einen Tacken kühler sein, 22 Grad, 20 Grad. Und jetzt ist der Versuch, das über eine Matratze oder eine Decke oder Klima so zu steuern. Jetzt ist das Problem, dass der aber gegen morgen wieder ansteigt. Und wenn du jetzt die ganze Nacht nur kühl hast, dann ist das am Anfang schick, aber nachher wieder zu viel. Das heißt, im Grunde müsste das auch über einen Temperatursensor gesteuert werden. Ja, dann wäre es optimal. Kommt alles. Ich sag dir, demnächst hast du hier einen Sensor, der steuert dir dein Bett, genauso wie du, der merkt, ah, der will nach links, der dreht dich nach links. Der vermeidet Rückenlage, der vibriert, der gibt dir, der fährt deine Körpertemperatur nach, das kommt.
Michael, ich habe noch eine letzte Frage zu den Trackern. Gibt es irgendeinen, bei dem du das Gefühl hast, der hilft schon ganz gut, der gibt vernünftige Daten und da sagst du, das ist alles Kraut und Rüben?
Also die alle, die du im Moment am Finger und am Handgelenk trägst, sind bezüglich der Schlaftiefe schlecht. Alle. Das ist aber nicht, weil sie was dafür können, das liegt an der Messtechnik. Die Messtechnik ist, guck mal, wir brauchen da Geräte, die 15.000 Euro kosten mit Hirn und da muss noch, aber was sie gut können, ist Gesamtschlafenszeit ungefähr, groben Sleepscore und wenn es um die Medical-Daten geht, Sauerstoffsättigung, Apnoe, Herzrhythmusstörungen, Apple Watch, super. Mhm. Es gibt eine Art von Trackern, die kann aber auch diese Schlaf, und das sind die, die embedded drin sind oder in dem Samsung oder es gab von Beurer auch mal, das sind die, die unter die Matratze kommen, weil die haben eine andere Messtechnik. Also die Bedded-Matte hat eine Messtechnik drin, die nennt sich Ballistokardiographie, da ist eine piezoelektrische Folie drin, die ist so sensibel, dass die ganz sensibel Schwankungen deines Blutauswurfs, der Körperbewegung so genau messen kann, dass das ein super Match hat, zum Beispiel mit Schlafapnoe oder so. Aber das ist halt wieder unpraktisch, das funktioniert nur, wenn du es wirklich in diesem einen Bett unter der Matratze hast. Mhm. Es ist natürlich einfach geiler, du hast halt nur einen Ring. Ja? Nur die Ringe und die Wearables sind, in 5 Jahren sind die soweit, da können die das Schlaflabor ersetzen, aber halt im Moment noch nicht. Wenn du wissen willst, ob du eine Schlafapnoe hast und du willst nicht ein Schlaflabor, musst du dir so eine Bedded oder Samsung oder Beurer Sensor holen, den unter die Matratze legen, weil der eine ganz andere Messtechnik hat.
Ja? Also nochmal Bedded, Beurer oder Beurer, Samsung.
Ja, Beurer, ja. Die sind, ich weiß nicht, ob die Beurer und Samsung noch im Markt sind. Ja. SE80 hieß der von Beurer, der sieht aus wie eine CD-Player. Ja? Mhm. Die Dinger, die waren hochsensibel. Und Bedded hat dieses, das ist ein israelisches Patent, was ursprünglich für Intensivstationen entwickelt wurde. Damit der arme Intensivpatient nicht noch mehr Kabel braucht, konnte man sich das EKG sparen. Und aus dieser EKG-Patent-Intensivstationenentwicklung hat man dann diese Folie eben auch für die Schlafanalyse gemacht. Ja? Aber letztendlich ersetzt das natürlich nicht den Profi. Wenn du wirklich Probleme hast, kommst du lieber zu uns.
Lieber einmal richtig rausfinden, wo ist das Problem, um dann gezielt letztendlich dran zu arbeiten.
Wenn du keinen Leidensdruck hast, wenn das nur dich interessiert, wenn deine Frau nichts sagt, wenn du fit bist, wenn du keinen Bluthochdruck hast, dann musst du ja in der Regel nichts machen. Aber wenn irgendwas anfängt zu holpern, gerade auch zum Beispiel, du kommst morgens schon mit einem zu hohen Blutdruck aus der Nacht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da nachts irgendwas den Körper stresst. Normalerweise gehen der Blutdruck und der Puls nachts 10 bis 20 runter. Also der Puls geht, wenn du jetzt am Tag einen Ruhepuls von 70 hast, dann hast du nachts 50. Und der Blutdruck, wenn du jetzt tagsüber 130, 80 hast, dann hast du 120, 70. So. Mhm. Wenn der morgens schon hoch ist, dann ist, da stimmt was
da nicht. Stimmt da stimmt was nicht.
Konnte die Pumpe nicht den Gang runterschalten.
Ja, da war einfach Stress im System. Vielleicht eben durch diese
Abpumpe. Mhm.
Ja.
Ja, okay. kann auch Psychostress sein, aber letztendlich, so.
Stress einfach. Was macht denn einen guten Schlaf aus? Wir wissen ja irgendwas zwischen 7 und 9 Stunden, das ist ein bisschen chronotypisch, also jeder hat da irgendwie was anderes, was er so regelmäßig braucht. Aber was macht so einen guten Schlaf aus?
Du brauchst einerseits genug Stunden. Und jetzt ist das natürlich ein bisschen individuell unterschiedlich. Der Halsmann braucht vielleicht wirklich nur 6,5, der Feld braucht 7,5. Aber roundabout zwischen 6 und 8 ist das für die meisten Leute, da müssen die irgendwo hin. Mhm. Und dann muss in diesen 6 bis 8 Stunden die Schlafqualität, die Tiefe, eben auch eine gewisse Anzahl von Tiefschlaf und von REM-Schlaf haben. Und roundabout zwischen 15% und 20% Tiefschlaf, 15-20% REM-Schlaf, rechts Leichtschlaf. Jetzt versucht man ja immer, oder es gab ja immer schon die Ideen, Militär, Amazon, Wirtschaft, kann ich denn nicht die Schlafzeit verkürzen und die mir verbleibende intensivieren und boostern? Kann ich nicht einen Deep Sleep Enhancer bauen? Kann ich nicht irgendwas nehmen, was meinen Tiefschlaf- und Traumschlafanteil erhöht, aber die Stunden reduziert? Weil überleg mal, wie geil das für Amazon wäre. Man könnte sagen, du brauchst nur noch 5, weil da hast du ja schon mal 2 Stunden mehr Zeit zu klicken und zu kaufen. Oder für Soldaten. Klappt bisher nicht. Du kannst bisher noch nicht die Quantität durch die Qualität ersetzen. Weil dieser Leichtschlaf, das klingt ja immer so profan, oder Leichtschlaf. In diesem Leichtschlaf passiert halt auch ganz viel. Und 60% der Schlafzeit entfällt da drauf. Da passieren so viele wichtige Reparatur-, Neuaufbauprozesse, auch im Leichtschlaf. Du kannst es Bisher ist es nicht gelungen. Guck mal, der liebe Gott hat hunderttausende Jahre uns gebaut, geplant, verbessert. Da jetzt so, ich schneide das mal eben ab. Ganz schwierig.
Ja. Genau, nur um mehr bei Amazon rumzuklicken, das macht wenig Sinn.
Ganz viel Strafverfolgung kommt aus dem Militär, die Amerikaner, weil ich meine, da hat es natürlich den Sinn, dass der Soldat in Afghanistan hochgradig gefährdet ist, wenn der schläft. Der kriegt ja nichts mit. Und trotzdem, es gibt 10% Menschen weltweit, die kommen, ist 4 bis 6 Stunden super klar. Da hast du viele Spitzenmanager, Spitzenpolitiker drin, die genetisch einfach prädestiniert sind. Aber die meisten Leute kommen damit nicht hoch.
Also irgendwas zwischen 6, 7 oder 9 Stunden. Vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle. Wenn man sehr viel länger schläft, also 9, 9,5
genau
und auch länger,
viel zu wenig.
Dann ist vielleicht auch noch der Hinweis, dass dann möglicherweise irgendwas im Körper schwer arbeitet und der Körper einfach dann nachts versucht, sich die Regeneration zu holen, um zum Beispiel stille Entzündung zu bekämpfen. Ganz also das ist nicht so, ja, ich bin ein super Langschläfer und war ich früher vielleicht nicht so, aber jetzt schlafe ich einfach richtig gut, weil lang, nein, dann würde ich wirklich auf die Suche gehen, ob da irgendwelche entzündlichen
Prozesse sind. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis von dir, ganz wichtiger Hinweis, weil viele denken, je länger du schläfst, desto gesünder ist das. Die allermeisten, die 9 oder 10 Stunden brauchen, brauchen die eben nicht, weil sie Genotypen sind, sondern weil die in den 7 bis 8 nicht richtig erholen. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis.
Ja. Magst du auch mal ganz kurz erklären, also wirklich in aller Kürze, was in Tiefschlaf und in REM-Phasen passiert?
Also, Tiefschlaf bedeutet, wir machen das hauptsächlich an den Gehirnwellen fest, das sind sogenannte Delta-Wellen, langwelliger sogenannter Slow-Wave-Sleep. Und der tritt hauptsächlich in der ersten Nachthälfte auf. Ob du jetzt um 11 ins Bett gehst oder um 1, die ersten 2, 3 Stunden nach dem Einschlafen ist viel Tiefschlaf. Da ist das Gehirn stark abgeschottet gegenüber der Außenwelt. Da muss draußen sehr lauter Krach sein, dass du wach wirst. Dein Partner muss dich wirklich doll anstupsen. Du bist schlaftrunken, wenn du wach wirst. Weil da ist die Gehirndurchblutung runtergefahren, weil in diesem Tiefschlaf wird hauptsächlich der Körper regeneriert. Muskeln, Haut, Knochen, Immunsystem.
Ja? Wachstumshormonausschüttung,
Wachstumshormonausschüttung, Stammzellfreisetzung, Longevity, Riesenthema. Mhm. Hauptsächlich ersten 2, 3 Stunden nach dem Einschlafen, da ist Stammzellfreisetzung, Stammzellboost, hämatopoetische, mesenchymale. Da fährt die ratternde Rübe runter und sagt so, jetzt ist der Körper dran. Jetzt gucken wir, jetzt reparieren wir mal, jetzt bauen wir mehr Eiweiß in den Bizeps vom letzten Training. Jetzt sagen wir der Leber mal, komm, mach mal hier, räum mal auf und so. Das ist wupp. Erstens 2, 3 Stunden Tiefschlaf. So, und dann, ab der Nachtmitte, wird der Schlaf langsam leichter und flacher. Und jetzt nimmt die Länge der REM-Schlafphasen zu. Jetzt hat der Körper, jetzt ist hier oben angesagt. Jetzt nimmt die Hirndurchblutung in den REM-Phasen zu. Jetzt wird hier oben synaptische Plastizität, Umbau, Spielzüge lernen, träumen, Seele verdauen. So, da hast du auch nochmal den Block. Also, erste Nachthälfte, eher Tiefschlaf, eher Körper. Zweite Nachthälfte, eher REM-Schlaf, eher Seele, Nervensystem.
Und in den beiden Phasen ist der Körper ja eigentlich, sagen wir mal, ausgekoppelt. Also insbesondere in der REM-Phase, weil wenn man da was Wildes träumt, um Emotionen zu verarbeiten, könnte es ja sein, dass man um sich schlägt oder irgendwo aus dem Bett fällt oder sonst irgendwas. Das ist bei der REM-Phase so. Wie ist es bei der Tiefschlafphase? Ist der Körper da mal in Bewegung?
Mini ab und zu mal zucken, bewegen macht nichts.
Mhm, okay.
Die größte Muskel Erschlaffung hast du im REM-Schlaf. Mhm. Einerseits, damit du die Träume nicht ausagierst. Es gibt eine bestimmte Erkrankung, die heißt REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Das kriegen häufig ältere Leute, die später Parkinson kriegen. Die fallen auf dadurch, dass sie die Träume ausagieren. Verletzung des Bettpartners, die hüpfen aufs Bett, weil diese Hemmung, diese muskuläre Hemmung ausgesetzt ist. Mhm. Es hat aber auch noch, es ist so Henne und Ei. Das Träumen kann erst stattfinden, wenn der Körper komplett, wenn die Hirnareale im Kortex, die die Haltemuskeln steuern, wenn die runtergefahren sind. Weil die können nicht, wenn du und ich uns jetzt unterhalten, können wir nicht gut träumen. Wir träumen zwar jetzt auch im Hinterkopf, aber die kommen nicht ins Bewusstsein. Und dafür muss die Haltemuskulatur komplett abgeschaltet sein, weil sonst die alten Hirnteile, die Träume machen, die haben nicht genug Platz da oben, weil das andere so dominant ist. Das heißt, es ist vice versa. Einerseits ist das Träumen und der REM nur möglich, wenn die Muskulatur möglichst erschlafft ist. Zum anderen schützt die erschlaffte Muskulatur dich davor, dass du deine scheiß Träume ausagierst und dem Wolf hinterherläufst.
Mhm. Sehr spannend. dann ist es ja auch so, also ich versuche gerade mal herzuleiten, man sagt immer, dass man gerade Magnesium eben tendenziell auch eher abends nehmen sollte, weil es eben eine gewisse Entspannungsfunktion auf die Muskulatur hat, was eben dann den Schlaf fördert. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Nahrungsergänzung. Melatonin haben wir auch schon gehört. Also ich nehme es selber, ich nehme beides, ich nehme Magnesium und eben das Melatonin. Wie ist es denn mit sowas wie zum Beispiel Ashwagandha oder GABA? Oder gibt es noch andere Nahrungsergänzungen, die Sinn machen können?
Also, Melatonin sinnvoll. Keine Narkose, man sollte jetzt auch nicht literweise das Zeug in sich rein. Und erst ab 18, Pubertät, immer nur mit Unterrücksprache des Kinderarztes und nicht in der Schwangerschaft. Ansonsten harmlos ausprobieren. Unretardiertes Melatonin, das was frei verkäuflich ist, ist eine Stunde im Blut, danach wieder raus. Kannst du auch zum Beispiel super morgens um 4, wenn du jetzt um 4 wach wirst und denkst, fuck, ich brauche die 2 Stunden noch. Nimm dir 3 Hub Melatonin-Spray unter die Zunge. Vielleicht kriegst du noch mal einen kleinen Stups. Macht nichts.
Super.
L-Tryptophan, Vorstufe von Melatonin, kannst du abends als Aminosäure nehmen oder als in Trauben, Walnüssen, Bananen machst du dir so ein Tryptophan-Bad-Shake. So, kannst du machen.
Oder
Magnesium
5,
sinnvoll.
5-HTP macht es dann vielleicht nicht einen Ticken mehr Sinn?
Ja, jein. Rein theoretisch, ja. Rein theoretisch ist 5-HTP wirksamer, aber macht ganz oft Nebenwirkungen. Flush, Übelkeit, weil es das nicht chemisch reingibt. Es gibt es meistens so in freiverkäuflichen Kapseln und macht ganz oft, weil es so stark anflutet, eine rote Birne, ein Flush und den Leuten wird schlecht. L-Tryptophan ist viel besser verträglich und wird dann, ja, das ist. Schlägt nicht so durch. Die Leute, die 5-Hydroxytryptophan vertragen, die können 5-HTP nehmen, weil es an sich
Einfach mal
schneller
testen.
wirkt und intensiver ist. Du kannst aber auch direkt Melatonin nehmen. Ja. Magnesium, gut. Vitamin B6, gut. Niacin, gut. Glycin ist auch
B3.
eine schlaffördernde Aminosäure. GABA selber kriegst du nicht gut ins Gehirn.
Durch die Blut-Gehirn-Schranke, ja.
Schwierig. Kann man probieren, bei manchen Leuten bringt es was, ist aber rein biochemisch oder neurophysiologisch nicht gut dahin transportierbar. Ja.
Und Ashwagandha als Adaptogen?
Muss man probieren. Ich bin da jetzt nicht so, ich habe zu wenig Erfahrung damit, muss ich sagen.
Okay,
Ja.
gut. Aber genau, man kann es einfach mal testen, ja. Also mir bringt
Testen muss man
Melatonin auch
Sachen
mehr als
sowieso.
Ashwagandha, muss ich sagen, ja. Und bei anderen ist es vielleicht genau umgekehrt. Aber so Standard sind Magnesium zum Entspannen abends. Das braucht man auch
Magnesium,
für so viele andere
L-Tryptophan
Prozesse.
und oder Melatonin. Glycin kannst du gut nehmen. Vitamin B6, Niacin. Das sind so. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen Schlafpflanzenhelfer, wo es auch Kombiprodukte gibt. Passionsblume, Hopfen, Melisse, Lavendel, Baldrian. Musst du gucken.
Johanniskraut?
Johanniskraut ist eher ein Antidepressivum für den Tag. Johanniskraut ist quasi Sonnenlicht in pflanzlicher Form, ist eigentlich zum Schlafen nicht unbedingt an vorderster Front, sondern ist eher für den Morgen, für den Tag, zur Stimmungsaufhellung gedacht, nicht so sehr für den Schlaf.
Super, vielen Dank. Wie gefährlich ist Schichtarbeit?
Also, dadurch, dass diese Rhythmen so uralt sind, hat der liebe Gott gesagt, Mensch, für dich ist die biologische Nacht deine Erholungsphase. Also es ist immer, wenn du nachts wach bist, eigentlich nicht gut. Jetzt muss man aber sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo ohne Schichtarbeit hier nichts funktioniert. Polizei, Feuerwehr, Kraftwerk,
Klar, geht
Krankenschwester,
nicht.
Arzt, irgendwer muss es machen. Am besten ist es, wenn du eh schon ein Chronotyp bist, der eher ein Nachtmensch ist, dann ist es für dich wesentlich besser wegzustecken. Ein Frühtyp wirst du sowieso nicht in die Nachtschicht kriegen, weil er hält das gar nicht aus. Wichtig ist, dass Schichtarbeiter, also es gibt Studien, die eindeutig zeigen, ab 7 Jahre Nachtarbeit nimmt dein Erkrankungsrisiko statistisch immer weiter zu. Und deswegen ist es wichtig, Schichtarbeiter einfach regelmäßiger gesundheitlich zu checken, ein bisschen besser auf die aufzupassen, damit sie nicht krank werden. So, es gibt aber Leute, die stecken das halt auch echt gut weg. Ja.
Ich werde hier nochmal ein Video verlinken, was ich vor wenigen Monaten schon mal gemacht habe, oder auch die Podcast-Folge natürlich in den Shownotes, zum Thema 15 Ideen für einen gesünderen Schlaf. Und ich sage auch gleich zu Beginn, es macht keinen Sinn, alle 15 versuchen umzusetzen. Das geht nicht. Aber dass man sich vielleicht zwei, drei Dinge raussucht, wo man sagt, ja, hört sich für mich gut an in meinem Kontext, möchte ich gerne mal probieren, dass man eben, wenn man schon unter der Belastung einer Schichtarbeit leidet oder unter generell schlechtem Schlaf, dass man zwei, drei Dinge mehr einbaut und dann fühlt man hoffentlich, dass es einem doch irgendwie besser geht. Ja, man kann ja auch das letztendlich ausgleichen, weil ein Schichtarbeiter, der gute Schlafhygiene hat, der wird vermutlich auch dann doch besser schlafen als der, der gar keine Schlafhygiene hat,
aber trotzdem ist es halt auch ganz wichtig, dass die Familie mitspielt. Wenn der morgens aus der Arbeit nach Hause kommt und er macht sich schon das Zimmer dunkel und die Kinder grölen da rum und die Frau hat den Sauger an, dann ist dem armen Kerl natürlich nicht geholfen. Ja.
Ja. Super, genau, auch das Umfeld mit einbeziehen, ja. Vielleicht auch die Nachbarn. Und jetzt zum Schluss noch, vielleicht in aller Kürze, gerne auch stichpunktmäßig, weil man einige wahrscheinlich schnell versteht. Was sind denn die fünf wichtigsten Regeln für einen gesunden Schlaf?
Also, Regel 1. Du kannst am Tag viel dafür tun, dass die Nacht gut wird. Wenn es deine Zeit erlaubt, geh einfach viel draußen an der frischen Luft dich bewegen, power dich aus, damit du abend rechtschaffen müde bist. Punkt 2. Schlafzimmer dunkel, leise, kühl. Eine Stunde vor Heierbett nichts Anstrengendes mehr machen. Kein Til Schweiger-Tatort, nicht mit Partner streiten, nichts Fettes fressen, damit der Körper Zeit hat, eine Stunde sich vorzubereiten, runterzufahren auf die Heierbettphase.
Und bloß kein Alkohol, verdammt nochmal.
Also, du bist da ein bisschen strenger als ich. Deswegen
ja, ich weiß. Ne,
Rheinländer, du siehst es mir am Bautyp an. Du hast theoretisch recht, der Alkohol ist nicht gut für den Schlaf. Er hilft manchmal beim Einschlafen, er ist sehr schlecht fürs Durchschlafen und er ist vor allen Dingen schlecht bei Schnarchen und Schlafapnoe, weil er die Muskeln spannt. Nun ist der Mensch auch ein Kulturwesen, aber wie gesagt, du bist nun mal ein Sportler und Longevity und
verkörperst
das Thema natürlich mit einer ganz anderen Konsequenz als jetzt der etwas gemütlicherer hier. Ja.
Ich Michael, die Einigung ist auf je weniger, desto besser, aber dann wirklich mit Genuss.
Ich habe ja lange mit Ingo von Böse Vorträge gemacht, das hieß Tag und Nacht, er hat den Tag verkörpert, ich die Nacht, dann haben wir uns diese Bälle immer so zugespielt.
Also, sehr gut.
Ja, eher kein Alkohol, nur Dinkelbrötchen, ich abends hier so, das war ja. Okay. Prinzipiell biologisch hast du natürlich recht.
Ja. Haben wir noch mehr Regeln? Oder sagst du, wenn man sich darauf konzentriert, alles fein?
Wenn du externe Störenfriede hast, draußen Krach auf der Straße, Ohrenstopfen rein, irgendwie Rollos nicht dicht, mach dir eine Augenmaske. Wenn der Partner dich so stört, dass du nicht schlafen kannst, dann rede mit deinem Partner, sag, Schatz, sei mir nicht böse, können wir mal eine Zeit lang getrennt oder was machen wir denn? Oder du schickst ihn oder sie zum Arzt, dass er dich nicht mehr nervt. Ja? Das heißt, die Surround-Faktoren sind beim Schlaf eben wichtig auch. Einerseits dein eigenes und andererseits die Surround-Faktoren. Und wenn du lange nicht schlafen kannst, dann kannst du alles Mögliche, musst du für dich ausprobieren. Du kannst Entspannungsverfahren machen, du kannst eine kognitive Verhaltenstherapie machen, die gibt es als DIGA-App, die kannst du bei den Menschen machen. Du kannst aber auch ruhig was nehmen. Du kannst ruhig auch mal 4 bis 6 Wochen freiverkäufliche Sachen ausprobieren, wenn sie dir helfen. Wenn du länger als 6, 8 Wochen nicht mehr schlafen kannst und du weißt partout nicht, was ist, lass dich professionell schlafmedizinisch untersuchen, weil je länger das sonst bleibt, desto schlimmer wird das. So. Das sind die Tipps.
Und da gibt es auch den direkten Kontakt zu dir, Dr. Michael Feld, mit Sitz in Frechen bei Köln, aber auch, ich sage jetzt mal, international möglich, ja, dass man eben das zu Hause testen lassen kann.
Weltweit und wir können Geräte verschicken, wir können quasi heute wirklich, also zumindest bundesweit, komplett alle Leute versorgen.
Wunderbar. Michael, ich wünsche dir weiterhin einen guten Nachtschlaf und ganz herzlichen Dank, dass du zwischen deinen Sprechstunden noch ganz schnell dieses Interview reingekloppt hast. Ich denke mal, dass hier viel mitgenommen werden kann. Vielen Dank dir.
Ich danke dir. Das war sehr interessant, auch sehr schlaue Fragen und auch sehr lebendiges Interview. Danke dir.
Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Danke.